The Lesbian Gays.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zu queer lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke.
Und Julia. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge der Lesbian Gays.
Hi, ich bin Schnieke.
Ich bin Julia.
Wir haben einen Podcast gemacht, turns out.
Jetzt sind wir hier soweit, ja. Ja, wir hatten einfach Bock, so eine Lücke zu schließen zwischen queer-lesbischen Content und Popkultur.
Mhm.
Wir sind beide sehr begeistert für Popkultur. Wir sind schon länger befreundet und reden sehr viel über diese beiden Themen. Und dann, das bringen wir dann auch irgendwie zusammen, hoffentlich immer mit coolen Gästen.
Und hoffentlich nicht immer unter einem Schreibtisch. Sehr, sehr romantisch. Wie kam jetzt auf The Lesbian Gays als Name?
Das finde ich so zwei Ebenen. Eine popkulturelle Ebene. man kann also ganz viel an Filme denken, gerade so queer-lesbische Filme, wo man so Blicke sieht, die sich durch den Raum zugeworfen werden. Ich denke da gerne an Carol. Zwischen Carol und Therese werden immer nur sehr viele Blicke ausgetauscht.
So die Hälfte des Films starren sie sich so an irgendwie.
Ja, das sind die am letzten starren.
Und wir starren zurück und sind so, wow, dieser Film. Und ja, davon abgesehen kamen wir dann irgendwie auf die Frage so, ja, wer starrt eigentlich wen an? Und welche Geschichten hat man überhaupt zur Auswahl? Welche Perspektiven sieht man in den Medien, in Filmen, in TV?
Ja, und welche Macht ist damit auch verbunden? Also ich finde, wenn man diesen Gaze-Begriff hört, dann denkt man ja vielleicht auch mal schnell an The Male Gaze. Das beschreibt irgendwie einen cis-männlichen Blick, der vor allem irgendwie in Werbung oder wie in Filme gemacht werden. Und wir finden es eigentlich spannend, so zu gucken, was ist so ein anderer Blick auf Geschichten oder auch was kann noch erzählt werden, wenn man aus diesem Blick mal heraustritt?
Und wie übersetze ich das so ins echte Leben und wie es da ist, irgendwie, ne? So eine persönliche Geschichte im Real Life zu leben und ähnliche Geschichten woanders zu sehen oder halt nicht?
Voll. Ja, und damit haben wir uns auch so schon mal ein bisschen auseinandergesetzt in der ersten Folge. Wir haben uns einfach Leute eingeladen, die wir kennen.
Wir haben so einen soften Einstieg bisschen gemacht.
Genau. Und haben uns so das grobes Überthema gesetzt, queer-lesbische Repräsentation in 10er-Jahren. Und einfach mal so ein bisschen geguckt, was kommt da zusammen.
Ja, und es ist also ordentlich was zusammengekommen. Ja, wir haben jetzt schon Bock, wir konnten ja alles nur sehr kurz anschneiden. Das ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber die Sachen, die angesprochen wurden, können wir vielleicht noch weiter besprechen in zukünftigen Folgen. Bisexualität und Generationenvergleich irgendwie. Was kam vor uns, was kommt nach uns, was das Thema angeht. Es gibt richtig viel, über das wir hoffentlich ganze Folgen machen werden mit spannenden GästInnen, die auch Perspektiven außerhalb von unserer abdecken.
Voll. Wir haben auf jeden Fall auch eine richtig große Menge mit euch vor. Aber bevor wir euch jetzt hier langweilen, würde ich sagen, starten wir einfach mit der ersten Folge.
Bye!
Okay, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Folge The Lesbian Gays, in der wir über das Überthema queer, bi, lesbische Repräsentation und Sichtbarkeit in den 2010ern sprechen wollen. Erstmal sind Schnieke und ich ganz dankbar für unsere Gäste, die heute da sind. Also vielen Dank, und damit wir euch jetzt kennenlernen, wollen wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, wo jede von euch kurz den Namen sagt und eine Frage beantwortet, und zwar: Was war euer erster queerer, fiktionaler oder Promi-Crush, an den ihr euch erinnert? Und Schnieke darf sogar anfangen, damit die anderen noch so ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben.
Hi, ich bin Schnieke, und mein erster fiktionaler Crush war in Retrospektive Amber von The Tribe, falls ihr euch erinnert.
Ja. Falls ihr uns
erinnert. I think you do.
Du hast dir so einen guten ausgesucht.
Das ist wirklich ganz, vielen Dank. Moving on. Sind ihr ready?
Ich bin Isa, und ich möchte nicht total Panne wirken, aber vielleicht war mein erster fiktionaler Crush Kim Possible. Ich war richtig lange extrem sicher, dass ich immer mal cooler Ninja werde.
Die Army Pants und so.
Ja,
ne?
Boah, die Army Pants waren real. Geil. Ich fand auch den Haarflip immer wichtig.
Ja. Alena?
Noro? Weiß ich nicht. Okay. Muss man überlegen.
Ich glaube Sailor Moon, aber nicht Sailor Moon selbst, sondern Sailor Neptun und Merkur, die waren nämlich auch zusammen.
Die waren auch in Real Life zusammen, so, ne?
Ja,
in Real Life. Wow.
Ja. Er hatte einen guten Trainer so. Ich glaube, Amber war aggressiv hetero.
Hatte sie nicht auch mal ein Kind irgendwann?
Ja, ich war schon damals in Straight Girls verliebt.
Alina?
Ich glaube, jetzt, wo du gerade Sailor Moon gesagt hast, ich habe früher auf dem Game Boy Color Pokémon gespielt und da gab es diese eine Gegnerin und zwar hieß die einfach nur Pfadfinderin. Aber ich weiß, dass ich die immer gespielt habe und ich fand die voll cool, weil die hatte voll das coole Outfit an.
Die Pfadfinderin? Die
Pfadfinderin, ja.
Geil.
Die hatte so braune lange Haare und so. Voll das coole Outfit. Und es gab auch den Pfadfinder, aber der war langweilig. Weil die sah ich immer, wenn ich das gespielt habe früher.
Klassisches, wollte man sie sein oder wollte man sie? Okay, Julia, dann gibt es eine Forschungsrunde.
Achso, ja, ich bin Julia. Ich glaube, ich war ein bisschen später dran als ihr alle, merke ich so. Ich glaube, mein erster Crush war von so einer ganz schrecklichen Serie, Fringe hieß die. Und ich weiß daran, dass es der Crush gewesen sein muss, weil ich hatte diese FBI-Agentin, das war mein ganz großer Crush. Die hieß, weiß ich nicht mehr, gespielt von Anna Torf. Und die Serie war ganz schrecklich, aber ich habe es immer geguckt, also von daher.
Ja. Yeah.
Das muss gewesen sein.
Und die Crush hält an.
Hast du sie weiter verfolgt in ihrer?
Ja, das hat sich nicht jetzt alles wieder zusammengefügt. Ja, jetzt bei Mindhunter spielt sie jetzt eine Lesbe. Deswegen.
Oh Gott. Auch wow.
Ich kam alles
guter
zusammen.
So.
Ja.
Nice.
Ja.
Okay. Ich möchte auch gerne widerrufen, dass mein Pokémon Crush. Ich glaube, das ist zu früh. Ich glaube, da wusste
ich nicht. Alena, ich finde es extrem geil. So.
Aber so richtig, dass ich die eine Person, die ich richtig hot fand und als Hintergrundbild hatte, war Alex von Orange is New Black. Das war eindeutig dann.
Aber sehr viel später.
Das war sehr viel später.
Aber was war also wie war das mit Britney Spears? Fandest du Britney Spears hot oder fand ich einfach nur cool?
Ich wollte Britney Spears sein.
Okay.
Das ist ja auch heute, so, ne? Ich möchte noch immer.
Dass man manchmal auch so verwirrt ist. Also,
finde
ich die jetzt krass heiß oder will ich die einfach nur sagen?
Ich habe zwar mein Poster an einem Kleiderschrank angetanzt, aber. Ich wollte.
Hey, ist ein Friend!
Hashtag Nomo!
Geil, vielen Dank. Als nächstes wollen wir erstmal ein kleines Game mit euch spielen, damit wir ein bisschen in Stimmung kommen. Und zwar ein Rategame, um genau zu sein. Es geht um den berühmten Artikel von jolie.de, bahnbrechender Journalismus namens Lesbische Stars. Diese Promis lieben Frauen. Stars wie X, Y und Z sind lesbisch und stehen ganz offen dazu. Welche weiblichen Stars sonst noch der Männerwelt abgeschworen haben und, vielleicht auch nur gelegentlich, Frauen bevorzugen? Wir verraten es euch in unserer Galerie. Ich lese euch die Texte aus dieser Slideshow vor, blanke dabei die Namen und die offensichtlichsten Hinweise aus und ihr dürft danach raten, wer es ist. Okay, kurzer Hinweis, das ist von April 2019, falls euch das irgendwas hilft, also nicht mehr top aktuell, müsst ihr ein bisschen umdenken. Ich fange relativ einfach an, es wird dann schwieriger. Wir fangen an mit dem ersten. Die laute und quirlige X von den No Angels hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie auf Frauen steht. Momentan ist die Sängerin mit Camelia Vesilonova liiert. Wir haben Lucy gehört.
Lucy, auf jeden Fall Lucy.
War Lucy die mit den roten, lockigen Haaren?
Ja, ja,
okay.
Sorry. Die laute und quirlige.
Big Dive Energy.
Big Dive Energy.
Loser-Staffel.
Es ist richtig, keine Überraschung. Zweitens, Schauspielerin Y, die offen zu ihrer Homosexualität steht, war lange Zeit mit The Veronicas Sängerin Jessica Orichalski zusammen. Nach einer zweijährigen Beziehung gaben die Stars am Anfang des Jahres jedoch ihre Trennung bekannt.
Ruby Rose.
Ja. Und die soll eine richtig schlimme Trennung gehabt haben.
Echt?
Das weißt du?
Das ist ein Insight.
Also wir sind auch zu Flash. Ich glaube, dass böses Blut auf Instagram in den Kommentaren geflossen ist.
Mhm. Instagram-Kommentare sind schon so eine so ein Next-Level böse.
Und das sind ja so, ne? Geschwister gewesen. Das sind ja Geschwister.
Ja, oh Gott,
vermisst sich
wer jetzt?
Veronica. Die beiden nicht Veronica.
Dass die deswegen auch fast auseinander, also sich.
Ach, die Veronicas haben sich dann auch fast getrennt, weil Ruby und eine der Veronicas sich getrennt haben?
Weil sie noch zusammen waren und die eine Schwester, die ich machte.
Oh! Okay.
Das ist guter Gossip.
Hm, okay. Krass. Es ist indeed Ruby Rose. Auch Ex-Spice Girl Y soll schon mal vorsichtig ans andere Ufer geschwommen sein. Angeblich hatte die Sängerin eine lesbische Affäre mit zwei Frauen auf einmal. Dabei soll es sich um eine gewisse Krista Parker und deren Freundin, eine Sextoy-Verkäuferin, handeln.
Maybe.
April 2019, ich weiß nicht ja genau, wann diese ganze Spice Girl-Nummer
dieses Jahr
richtig rauskam.
Das kam Sommer nach.
Ja. Wo dieses wirklich? Andere Spice Girl so zwangsgeoutet wurde. So.
Oh ja, stimmt.
Komplett verpasst.
Naja, irgendwie, ich weiß nicht, wie das rauskam. Ja. Ich glaube, Mel B hat einfach geplaudert so und hat so ein anderes Spice Girl so ein bisschen zwangsgeoutet so. Man hat sich trotzdem, glaube ich, ein bisschen darüber gefreut. Aber es ging wohl ab auf den Tours.
Scary Spice und? Wie hieß die?
Du hast mir erst kurz noch gesagt.
Ja. Spice? Nee. Ne?
Ginger
Spice.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie die echt heißt.
Können wir kurz darüber sprechen, dass ich einen Tweet gelesen habe, dass die Existenz von Baby Yoda auch Ginger Yodas, Scary Yoda.
Ja, das habe ich gesehen. Ja.
Ich bin hier für Ginger Yoda, ganz ehrlich.
Solange sie lesbisch ist.
Ich bin für Posh Yoda.
Oh,
Posh Yoda. So ein schwarzes Kleid.
Mit dem Bob.
Y-Star Z sorgte unlängst in ihrem Liebesleben für Aufsehen. Die Schauspielerin betrug ihren Freund X mit dem Regisseur Rupert Sanders während der Dreharbeiten zu Snow White and the Huntsman.
Okay, wow.
Kristen
Stewart.
Okay. So, wir lesen noch zu Ende. Because it's deranged. Danach scheint die Schauspielerin der Männerwelt gänzlich abgeschworen zu haben und liebt heute nur noch Frauen. Derzeit lebt Kirsten mit Topmodel Stella Maxwell zusammen.
Heißt sie echt Kirsten oder Kirsten?
Nee, sie heißt Kirsten, aber Julie war eben so von
mir. Ach so.
Seit April 2019 hat es niemand gemerkt.
Und dann merkt man auch, dass es Peak April 2019 ist, weil gab's nicht, war nicht wieder Schluss zwischen denen und sie hatte wieder eine neue Freundin, mit der sie jetzt verlobt ist und so.
War
das?
Sie will sich verloben.
Ach, ich dachte, sie wäre mit Stella Maxwell verlobt. Nee, sie ist schon verlobt.
Ja, aber mit einer anderen.
Mit einer anderen Person. Und zwar eine Person, die Hair Body Face macht, also ist sie Stylistin, ist sie Hair-Person und irgendwas.
Krass. Auch TV-Moderatorin Y bekennt sich offen dazu, lesbisch zu sein. Sie ist glücklich liiert mit ihrer Langzeitfreundin Miriam Meckel.
Ja, ist es eher schwer?
Die haben sich getrennt.
Wirklich?
Ja.
Ja, ja.
Aber
ja,
vor ungefähr einem Monat oder so.
Ja,
schon okay. Hit das Norohuse.
Anne Will.
Iconic.
Yes, so non-fictional crush.
Intellectual crush. Intellectual.
Sogar Miriam Meckel ist die Journalistin, ne?
Ja.
Ja,
ja.
Ende 2011 bekannten sich Y und Luna öffentlichkeitswirksam zueinander. Die ehemalige GNTM-Kandidatin und die Sängerin gestanden ihre lesbische Liebe, nur um sich bald wieder zu trennen. War also alles nur ein geschickter PR-Gag?
Wie heißt sie denn noch? Gina Lisa Lofink.
Ey, 1000 Punkte für Alena.
Aber das war ja fake. Hat sie das vorhin
einen Songgang zusammen oder so?
Mit Luna?
Naja, es war alles nur ein geschickter PR-Gag. Das Fragezeichen.
Ach so, das haben die doch zugegeben irgendwann.
Wirklich?
Da war vielleicht die Julie noch nicht.
Sorry, ich bin trotzdem auf Gina Lisas Seite.
Ja, stimmt. Ja, Team Gina Lisa.
Die hatte doch diesen krassen Prozess, wo es so Videos davon gab.
Ach so,
ne?
Ja, stimmt.
Nee, Team Gina Lisa Forever, auch wenn das ein bisschen messed up natürlich ist. Mit DJ Y führte X 1,5 Jahre eine skandalträchtige Beziehung. Samantha Ronson, the one and only.
Schwester von Mark Ronson?
Ja.
Ja.
Wirklich?
Cousine oder so.
Wow, ey, ich glaube, ich habe noch richtig oder, ne? Intel hier.
Ja, vielen Dank. Das war natürlich alles Job und Games jetzt so, aber ich dachte mir auch so ein bisschen, es ist schon spannend, dass Julie.de so eine Slideshow hat und das ist nicht, also das war jetzt, ihr wart ja dabei, das war schon ein bisschen cringy jetzt. Offen homosexuell ist ja immer so eine Formulierung, die so ein bisschen wehtut. Aber ich meine, das war vielleicht auch mal schlimmer früher irgendwie. Also ne, mit den Girl Pals und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, ne? Sie sind, müssen beste Freundinnen sein, so süß, wie sie Händchen halten. Und das führt uns aber vielleicht schon zu der Frage, so, ist das die neue Sichtbarkeit? Und wenn ja, will man das denn so auf Julie.de so repräsentiert zu werden? Und das führt uns ein bisschen zu unserer Hauptdiskussion, nämlich wie war die Dekade so, was Sichtbarkeit angeht für queer-lesbische Menschen? Laut der Medienmonitoring-Organisation GLAAD gab es 2019 nicht rekordhafte 10% queere regelmäßige Charaktere in US-amerikanischen Serien. Das ist ja erstmals zumindest nahe dran an so konservativen Schätzungen von 10% queere Menschen in zum Beispiel der deutschen Bevölkerung. 2010 waren es noch 3% laut GLAAD. Meinem Gefühl nach gab es auch relativ viele queer-lesbische Filme in letzter Zeit. Ich bin gespannt, was euer Gefühl war. Wir sind ja alle so ein bisschen so in den 10er Jahren irgendwie da vielleicht so reingewachsen und erwachsen geworden und haben so unsere besten queeren Leben gelebt. Deswegen interessiert uns jetzt.
Ja, wir haben uns auch verschiedene Fragen gestellt und auch Fragen, die, glaube ich, schon häufiger so in Gesprächen, die wir untereinander mal geführt haben, aufgekommen sind und die wir ein bisschen gesammelt haben. Also so Fragen wie, was war in der Zeit wichtig, welche Perspektiven haben wiedergefunden, was gab es für Vorbilder, für Serien, für Storylines, um sich vielleicht nicht allein zu fühlen oder sich repräsentiert zu fühlen. Also Repräsentation bedeutet ja auch immer, dass Leute, die vielleicht nicht so viel mit queeren Personen zu tun haben, ja irgendwie Einblicke bekommen in Leben, die nicht ihre eigenen sind. Und dass es dann vielleicht auch einfacher ist für Leute, die ihr Coming-out noch vor sich haben, dann auch Referenzpunkte zu haben oder auch einfach so für sich selbst. Also was gab es da? Was ist aber auch unsichtbar geblieben? Oder was war eben nur für Eingeweihte sichtbar? Und das führt aber dann wieder auch zu dem Thema, wie gehen wir mit Queerbaiting um? Und wie können wir auch queere Repräsentation kritisieren und sie gleichzeitig auch upliften? Also diese ewige Krux. Das sind jetzt aber schon sehr schwierige Fragen für den Anfang, deswegen wollen wir erstmal einen soften Einstieg machen und haben nochmal eine Frage an euch alle mitgebracht. Und zwar, was waren eure liebsten queer-lesbischen Charaktere oder Storylines 2019? Was ist euch so in Erinnerung geblieben?
Also geht es dir 2019 oder die ganze...
Es muss nicht das sein, was 2019 rauskam, sondern vielleicht, was ihr 2019 gesehen, gelesen, gehört habt.
Ich hatte vorhin noch was anderes, mir war noch was Neues eingefallen. Straight up wieder vergessen. Aber mir ist auch Rafiki wieder eingefallen. Das fand ich sehr nice.
Stimmt.
Der kam, glaube ich, letztes Jahr raus.
Ich meine, ich fand auf eine gewisse Art und Weise The Favorite am krassesten dieses Jahr. Weil das so, ich hatte das Gefühl, das war... alle außer diese drei Frauen in ihrem lesbischen Dreieck, wo es so halb um Liebe und halb um Macht ging, alle anderen Menschen waren einfach irgendwie so die Deppen, so, ne? Über die wurde es ein bisschen lustig gemacht und es ging quasi nur um die drei Personen und um deren weiß nicht, Beziehungen zueinander und um deren genau, die halt quasi auch gar nicht so dezidiert irgendwie als Liebesgeschichte ausgelegt waren, sondern ja, es war quasi so, es ging irgendwie um Lesben, aber nicht darum, wow, lesbische Liebe oder sowas oder wow, coming of age oder wow, Tragik, sondern es geht um was ganz anderes und es passiert einfach nur dabei.
Ja, so ein Machtspiel, ne?
Also genau.
Ausgetragen werden, voll. Ja. Und dann gab es ja auch noch einen Oscar für die Hauptdarstellerin.
Stimmt.
Für den Film, also war schon...
Man hat ja auch gesehen, wie sie gelacht hat oder wie sie diese Rede gehalten hat, als sie diesen Oscar angenommen hat, dass es halt unerwartet war auf eine gewisse Art und Weise.
Voll, ja.
Das fand ich, glaube ich, schon krass irgendwie dieses Jahr.
Ja.
No.
Ich weiß leider nicht mehr, wie diese Serie heißt. Ist es Atypical? Oder?
Ja,
genau. Yeah. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe einen richtig klassischen YouTube-Zusammenschnitt. Das ist
geil.
10 Minuten. Ich weiß halt auch nicht, wie die beiden heißen. Und das war auch sehr sweet. Und ich glaube, die eine hatte noch einen Freund. Und das Coole war, dass sie dann erst mit dem Freund Schluss gemacht hat und dann mit der anderen zusammengekommen ist. Und geht auch noch zur Schule. Also schon eher so coming of age. Ich weiß nicht, ich habe sehr wenig Kontext, aber die beiden waren zu.
Ich habe schon öfter gehört, dass die cute sind. So.
Mhm.
Alena?
Ich weiß gar nicht so genau dieses Jahr. Also The Favorite fand ich auch richtig gut. Ich glaube, weil ich dieses Jahr nochmal Carol gelesen habe, kann ich das nochmal ein bisschen mehr appreciaten, obwohl er ja schon, wann kam der denn raus? 2015, 15, ne?
Ja,
also irgendwie in dem Buch geht es ja nochmal um ganz andere Aspekte in der Beziehung und so zwischen
denen. Ja, stimmt. Das
und auch so, wie das ist in den 50ern. lesbisch zu sein und was das für Familie bedeutet hat auch. Also die Carol hat ja da diesen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann und so, dass sie das halt das Lesbischsein gar nicht ausleben kann, ohne ihr Kind zu verlieren.
Und wie brave sie dann aber so am Ende ist, ne?
Genau, wie die sich dann...
Was so viele Gefühle für dieses Buch.
Ja, das kommt in dem Film gar nicht so extrem raus, aber...
Ja, aber ich finde den Film schon auch gut, so irgendwie halt dieses, ne, dieses Kritische von wegen so, es ist klar, dass sie jetzt ihr Kind über alles liebt und das verliert so, weil Leute irgendwie drüber sind so.
Ja.
Das finde ich schon auch geil im Film.
Ja.
Wenn ihr das mal vergleicht mit so... Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, was so eure ersten Bilder von irgendwie queer-lesbisch sein war, die ihr mitbekommen habt, falls ihr euch erinnern könnt. Und wenn ihr das vergleicht, ist es ähnlich? Oder ich kann mal anfangen so. Ich glaube, ich habe überlegt und ich glaube, es war entweder OC California oder Grey's Anatomy so. Ich habe dann heute auch nochmal einen YouTube-Zusammenschnitt von Marissa und Alex, hießen sie ja, geschaut. Und das war schon, das war am Anfang voll cute und so, also an sich war das so eigentlich ganz süß. Aber Alex rastet dann auch richtig aus und macht so ein bisschen Stalker-Nummer und ist dann so, fightet dann so gegen Ryan so um Marissa, also es geht dann schon irgendwie ein bisschen aus den Bahnen so. Also, ja.
Ja, viel Tragik einfach, ne? Also ich glaube früher...
Aber, ne, außer California war auch insgesamt tragisch,
okay,
ne?
Okay,
also ich weiß ganz so...
Habe ich nie gesehen, aber ich meine so allgemein, es ist immer, also die Filme für Anfang der 2000er oder auch Anfang der 10er Jahre waren häufig so Zurück zum Mann oder Tod.
Tod.
Das ist schon so ein klassisches Bild.
Ja, voll.
Ich habe das Gefühl, dass ganz viele von den Serien, die jetzt coole Geschichten erzählen oder wo das halt irgendwie cool passiert gerade, nicht mehr so zugänglich sind für mich, wie sie es früher waren. Ich glaube, aus Streaming-Wars-Gründen. So, ne? Also es gibt jetzt irgendwelche coolen Serien, die ich gerne gucken würde, so Vida oder sowas oder auch Euphoria oder sowas. Und entweder ich kann mich halt wieder zurück zum illegalen Stream bewegen oder ich habe halt nicht so den Zugang dazu in Deutschland. So, ich kann mir keinen HBO-Account machen, ja, wenn so, ne? Also ich habe das Gefühl, dass viel von dem Content, so, der gerade so draußen ist, noch nicht so Chillo Vanillo zugänglich ist, wie früher vielleicht auch.
Mhm.
Also früher habe ich halt dann irgendwie halt The L-Word geguckt, so, aber da gab es halt noch das gute, wie hieß nochmal diese Streaming-Seite, auf der früher alles war?
Kinox. Yeah.
Kinox.
Oh. Die L-Word immer auf Kinox geschaut.
Aber
dann,
das lief auch sogar im Fernsehen.
Ich das aber das ist auch ganz schlimm oder so.
Ja, klar, genau, das kam
so
auch.
Illegal nach, so kurz vor den Pornos ungefähr.
So, wenn Frauen Frauen lieben. Das war sogar schon nach ich habe das einmal mal reingeschaltet und dann liefen halt in der Werbung diese Porno-Werbung.
Yikes.
Ne? Ich hatte das Gefühl, dass selbst Sachen, die nicht da waren, nicht im deutschen Free TV liefen, trotzdem irgendwie sich zugänglicher angefühlt haben, als es jetzt sich anfühlt.
Ja, ja, stimmt eigentlich, ne? Ich habe eigentlich.
Stimmt, ja.
Ich wollte jetzt eigentlich, also, ne, ich dachte, ich gehe jetzt zurück in so Pre-Kino-TO, aber das ist ja wirklich schon extrem lange her, so, ne?
Ja.
Also, ne, es war so, es gab so nichts, außer dass zufällig im Fernseher das richtig erwischt, so. Dann hast du vielleicht so alles mit Kino und jetzt hast du so sehr. Also, ne, auch nicht so begrenzt, wie du magst, wie du meinst, ne, wie oft ist man so, oh, Euphoria, voll geil, it's HBO, of course. Oh,
ja.
Genau, dann, oder dann musst du deine Adblocker ausmachen und plötzlich denkst du, es ist der wilde Westen da draußen.
Ja,
ich möchte einfach nie wieder so, kennt ihr das immer dann, wenn man dann versucht zu streamen oder sowas oder versucht mal einen Adblocker auszumachen, um was anzugucken, plötzlich wird man bombardiert.
Leben am Limit, so, ja.
Genau, man wird bombardiert mit so Pop-Up-Videos von so Hentai-esken bouncenden Brüsten und so. Ist das jetzt für alle oder werde ich weird gemarketet?
Ich habe so arschlang nicht mehr illegal gestreamt, so. I don't even know what it's like.
Ja, sogar schon wieder zurück zum DVD kaufen, also
ja.
Zwei Staffeln Killing Eve jetzt auf DVD.
Disobedience haben wir uns auf DVD geholt.
Ja.
So,
aber es fühlt sich auch einfach auch nicht an wie 2020, wenn man ja DVDs kaufen gehen muss.
Ich hatte das ganz geil,
ehrlich gesagt.
Habe ich ein DVD-Laufwerk?
PlayStation.
Aber hier, du hast mir auch den extrem genius Tipp gegeben, einfach wieder zurück zu den Büchereien zu gehen, so, ne?
Ich ja, voll.
Das ist geil.
Die Berliner, das fühlt sich ganz schön gut.
Ja. Die hier, die Berliner Bibliotheken haben ja eine richtig gute und ja. auch extrem aktuelle Auswahl an Sachen. Eine Sache, die mir früher mal extrem aufgefallen ist, so es gab halt so diese dezidierten, die L-Words so dezidiert so, hier sind, ist ein lesbischer Freundeskreis, aber dann gab es ja nochmal wieder so alibi-mäßig so eine Storyline, da hatte halt jemand eine queere Freundin oder einen schwulen Freund oder sowas und ich habe mich damals immer gefragt so, hey, wie kann das sein, so ich kenne keine einzige queere Person, die nur straighte Freunde hat. So. Ja. So, dann hast du halt immer so eine Token-Person im Freundeskreis. Aber ich kenne legit niemanden, die freiwillig nur mit straighten Leuten abhängt. So. Mhm.
Aber wie krass revolutionär im Endeffekt dann auch der L-Word war. So. Also wie kritisch es auch immer war. Ne? Aber so einfach so zu sehen, man muss sich nicht nur so einen Charakter aussuchen, den man irgendwie interessant finden kann, sondern hat so eine Auswahl an Personen.
Das ist schon geil.
Das fand ich schon.
Ähnlich waren.
Ja, die das auch. Stimmt.
Ja,
ja,
ja, das stimmt.
Aber ich wollte noch sagen, ich kenne super viele Leute, die sehr, sehr hetero, sehr viel, die Ratio so hetero ist. Ich glaube, außerhalb von Berlin bin ich auch 95% hetero.
Also, in ihrer Kleinstadt auch. Also ich war früher die Einzige. Und dann, wenn man so, ich habe mich eher gewundert, wenn ich Pretty Little Liars oder so geschaut habe. Mhm. Und da war eine queere Person, habe ich mich gefragt, wo findet die ihre Girlfriends zur Hölle?
Also, das stimmt eigentlich, ne?
Wie kann das sein, dass diese eine Person, kein anderer Mensch, kennt irgendwie queere Personen und die hat so jede Woche eine neue?
Aber hatte sie so viele bei Pretty Little Liars?
Sie hatte schon einige.
Aber die kam, waren das immer so Leute, die neu an der Schule waren? Oder wurden Leute dann so gesagt, Leute ihr Coming Out?
Ja, das war so die eine, die sie eigentlich gemobbt hat. Ja, dann doch plötzlich ganz süß. Und so.
Stimmt, oh mein Gott. Ich habe ja habt ihr Sex Education geschaut?
Mhm.
Ja. Genau, und da gab es ja auch diese Storyline, so dass der eine Typ, der eigentlich die...
Spoiler Alert!
Okay, also falls Sex Education Staffel 1 noch nicht geschaut habt, nicht du. Aber genau, das ist halt auch so diese Storyline, dass die eine Person, die immer gemobbt hat, turns out hier kompensiert und eigentlich selber conflicting Gefühle, so, das fand ich auch mal so eine schwer overdone Storyline.
Ja,
so.
Das stimmt eigentlich, ne?
Ja.
Es gibt so viele Beispiele dafür. Auch Glee.
Ja, in Glee ist es auch so,
ne?
Ja. Okay, sorry, ich war extrem Santana und hier...
Ja, ich wollte gerade sagen, so, ich war schon
Brittany richtig into it.
Ja.
Ich meine, okay, auch Brian Murphy so, aber sorry,
aber
Britney und Santana.
Ich habe es nie so lange geschaut, aber hatten die schon irgendwann so eine süße Beziehung einfach,
die
oder?
Die haben geheiratet.
That's cute. Fand ihr das geil so? Also, fand ihr das unkritisch auf eine Art?
Ich habe das Gefühl, dass halt in ganz vielen anderen Shows, die nicht Brian Murphy waren, man halt alle queeren Beziehungen so dezidiert sexlos so. Dass du, es gibt doch auch dieses hier auf, wie heißt die Serie nochmal, läuft schon ewig lang, Modern Family so, ne? Mhm. Da gibt es ja auch dieses schwule Paar und wow, sie sind verheiratet und haben Kinder, aber sie haben einfach keinen Sex so. Also
sie küssen sich kaum so.
Ja. Und also für mein Teenie-Herz war schon so, Santana und Britney war so mehr lesbischer Sex in meinem Altersrange als in vielen anderen Sachen, die passiert sind. So.
Ach geil. Mhm. Ja, das ist ja ganz nice, dass es so dirty ist. Ich habe heute noch gelesen, war auf der GLAAD-Seite und die haben ja auch diese GLAAD Awards und dann habe ich so eine Liste durchgeschaut an Filmen, ich glaube sogar 2019, an Filmen, die nominiert waren. Und dann steht da Deadpool 2. Und ich war so, lol's to the lol, whatever, forever. Es war noch so ein Film, wo ich mir dachte, so null Storyline. Da habe ich über Deadpool 2 nachgelesen. Turns out, in Deadpool 2 gibt es eine lesbische Superheldin und ihre, oder eine Superheldin und eine andere Superheldin, mit der sie zusammen ist. Aber ne, natürlich kommt dann raus, dass sie sich null mal küssen in dem ganzen Film. Also ne, es ist viel so Dialog darüber. Und dieser Artikel hat gemutmaßt, dass es daran liegt, dass du für manche Länder ja alle Szenen rausschneiden musst, die explizit homo sind. Und dann, ne, so Dialog kannst du natürlich umändern, übersetzen und ja, die ja, aber wenn die sich jetzt ständig küssen, wird es natürlich irgendwann schwierig. An der Stelle kam übrigens auch raus, dass hier dieser, ne, der Star Wars Kuss, the one and only Mini-Kuss am Ende von Star Wars, Spoiler, I guess. der wurde auch für zum Beispiel, ich möchte nicht lügen, Singapur rausgeschnitten. Genau, was natürlich schwierig wird, wenn es mehr Smooches gibt, Isabel.
Ich möchte an dieser Stelle die absolute Filmempfehlung des Jahrhunderts, aber vor allem dieses Jahres, Booksmart, raushauen.
Ja, stimmt.
Oh mein Gott.
Absolut.
Oh mein fucking Gott. Es ja. war mein ganzes Leben.
Das war wirklich mein ganzes Leben.
Aber ich war sneaky und ungut. Ich habe das nämlich schon mal im Flugzeug geguckt, bevor es rausgekommen ist.
Wir waren verabredet, es zusammenzuschauen, möchte ich an dieser Stelle festhalten.
So. Deswegen shame.
Isabel konnte es nicht erwarten.
Schande über mein Haupt. Ich hatte es auch ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt, weil ungefähr jede Woche ich einen plane, mit einem Film zu gucken, mit genau den Personen, die hier sind. So. Jedenfalls, ich habe diesen Film geschaut im Flugzeug und es war... ich glaube, es war die Airline, die bei Katar fliegt. Jedenfalls, in dem Film gibt es dann auch eine lesbische Szene, eine Sexszene, und die wurde aber einfach rausgeschnitten. Und ich wusste das aber nicht, bis ich den Film nochmal in Deutschland im Kino gesehen hatte. Ich wusste einfach nicht, dass diese Szene existiert. Und sie ist dann schon relativ relevant für den, also fürs Ende. Und dann, saß im Kino, war so, wow.
I can see the light. So. Ja. Okay. Nee, Booksmart extrem cute. Ich werde niemals vergessen, wie in Booksmart extrem süß dieses so, ich bin queer, bist du queer, Spiel gespielt wurde, weil sie dann irgendwann zu ihrem Crush so ist, so, nee, also ne, ich gehe nicht nach Burundi, weil da hätte ich ziemlich schwer als Lesbe. Wie würde es dir denn in Burundi gehen? So? Und da wären sie leider abgelenkt, aber ich fand es extrem geil, habe ich sehr gesehen.
Aber ich fand es auch voll schön, dass so, also so Coming Out war ja kein Thema, so, die Person war einfach out, so, und es wurde auch eigentlich gar nicht mehr verhandelt. So. Also ich finde für so einen Jugendfilm, also mega, mega der krasse Film.
Ja. Aber hast du so Strategien, wie du so... Sag mal jetzt.
Ja. Also, ich schaue dann immer so, ne, was ist auf deinem Desktop-Hintergrund? Und so. Ich weiß nicht, habt ihr, also wie macht ihr das? Diese Sneaky-Strategien? Oder wartet ihr einfach, bis es rauskommt oder halt nicht so?
Wenn man der Person auf Instagram folgt, kann man sehen, wem die Person folgt. Und wenn da...
Dafür muss ja auch nicht privat erstellt sein, ne?
Ja, das ist die Eintrittsbarriere. Aber das ist immer ganz gut so. Das
finde ich aber,
ja. Auch generell politisch, gesellschaftlich, ob die Person cool ist oder nicht.
Glaubt ihr, kann an eurem Instagram ablesen, ob ihr queer seid?
Auf jeden Fall.
Ja. weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich glaube, ich folge schon so 90% Tattoo-Accounts.
Okay.
Ja, so ein paar queeren Meme-Accounts, da wäre es wahrscheinlich relativ offensichtlich.
Stimmt, ne?
Aber gerade so bei Instagram sind, hattet ihr ja auch so, also ich war zum Beispiel so ein richtiges Tumblr-Girl. Also so, ich glaube, ohne Tumblr hätte ich in meinem Dorf in Bayern nicht überlebt. So.
Hattest du eine Tumblr-Girlfriend?
So weit ist es nicht gekommen. Aber
hattest du eine Tumblr-Girlfriend?
Ich hatte keinen Tumblr.
Ach so, okay. Oh. Das klang gerade so ein bisschen, als wärst du in so einer Szene gewesen, von der ich nichts wusste damals.
Alleine.
Ich war richtig aktiv auf Tumblr, ich bin da noch immer.
Wow,
lass uns.
Mein einziger Weg, um herauszufinden, was in The L-Word Generation Q passiert. Das war auch immer richtig ganz Spoilern, ich liebe das.
Aber gab es nicht so einen richtig krassen, so clean Wipeout bei Tumblr, dass alles, was mit Sex zu tun hatte, gestrichen wurde?
Ich glaube, es ist auch eigentlich wirklich niemand mehr dort im Endeffekt.
Weil es war ja auch eine richtig große so Porn-Plattform davor.
Ja, voll.
Schon auch. Das war schon richtig bitter, ne? Also wer hat Tumblr groß gemacht? SexworkerInnen und queere Leute so.
Ja. Ja.
Wer wird offensichtlich davon benachteiligt?
Ja. Aber glaubt ihr, dass heutzutage die Jugendlichen so auf Instagram und so ausweichen? Also ist ja eigentlich schon spannend, ne? Wenn man Leuten so Influencern folgt. Ich meine, man ist so viel mehr im Leben dieser Person mit drin und dann so zu wissen, dass jemand queer ist, ist ja eigentlich immer so viel spannender, als eigentlich Promis zu folgen oder Promis zu verfolgen.
Ich bin mir da unsicher, weil irgendwie Tumblr war so anonym. Du hattest da ja irgendwie dann so einen anonymen Namen und das. Also ich hatte das nicht, dass ich wusste, irgendwelche Freunde sind da jetzt drauf und denen folge ich jetzt oder so. Und auf Instagram bist du ja, das ist ja schon wie Facebook auch, dass du mit Freunden vernetzt bist und die können dann ja sehen, wem du folgst und was du für, obwohl das geht nicht mehr, was man für Beiträge liked.
Das ist nicht mehr,
das geht
das
nicht
stimmt,
mehr.
Ja.
Immerhin. Aber ich hätte das mir früher dann nicht getraut. Ich war voll froh, dass Tumblr so ein...
Aber man kann ja auch heimlich, also man kann ja auch drauf zugreifen, ohne der Person zu folgen. Aber ja, es ist ein bisschen aufwendig.
Aber so bei Tumblr, da kannst du dann auch so deine eigene Seite so erstellen. Das war dann so das kleine Gay-Paradise.
Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es schon so bei so jungen SchauspielerInnen oder so jungen KünstlerInnen und sowas, die jetzt wahrscheinlich alle so Anfang 20 oder vielleicht Ende Teenager sind, schon so ein bisschen mehr, dass die mehr dürfen quasi. So, ne? Also es gab ja früher mal dieses Narrativ, man darf erst ganz spät in seiner Karriere sich outen, weil sonst kriegst du keine Rollen mehr und sowas. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass da mehr Spielraum da ist.
Mhm. Ja. Ja. Also Booksmart, mein einziger Channel zu den jungen Leuten von heute, suggeriert ja irgendwie, dass das nicht mehr so das Ding ist. So, du machst in der 10. Klasse ein Coming-out so und dann ist auch gegessen und dann hast du so denselben Stress wie die anderen irgendwie, halbwegs. Habt ihr viel Content im Kopf, wo so Outing noch verhandelt wird? Oder ist es mittlerweile so...
Hier, Love, Simon war doch auch so ein großes Ding dieses Jahr.
Stimmt, Love, Simon ist ja der ultimative Outing-Film eigentlich, ne? Ja. Weil ich habe da so einen extrem geilen Take darüber gelesen von John Sherman, dass das so das definitive Exempel dafür ist, dass es so normalisiert wird, so, aber fast zu sehr so, ne? Also dass Simon so das ultimative so, hey, ich bin schwul, aber ich bin trotzdem genau wie ihr, und es ist so zu normal, dass man schon irgendwie nicht mehr abgeholt wird, wenn man irgendwie queer ist, auch ein Feiern von Andersartigkeit irgendwie sieht.
Aber meint ihr, dass, also wir sind jetzt darüber hinaus, dass es nicht mehr ums Coming Out geht, sondern queer sein einfach Teil davon ist und wir lesen über eine andere Storyline, oder ist es immer noch?
Ich finde es schon mehr so mittlerweile, ne? Es fordern ja immer alle Leute, dass es so nicht die Main-Sache sein kann irgendwie und die Tragik und yadi yadi. Ich glaube, gemischt so. Ich glaube, es ist schon mehr mittlerweile, dass die Leute noch ein Leben haben.
Ich habe aber also auch dieses so, hey, wir sind doch alle gleich, ist halt schon ein cooler erster Take, aber kann ja dann nicht irgendwie das Ende der Aushandlung sein irgendwie.
Also so, wer wird davon noch abgeholt? Also es macht ja auch einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob es so ist, in meinem Kopf ist es so, wenn du in Berlin aufwächst, ist alles so ein bisschen cooler und leichter, als wenn du in irgendeinem Dorf, keine Ahnung, ich habe so die Bayern-Experience, aber ich denke auch in anderen Bundesländern, wo es dörflich wird, nochmal anders ist, und vielleicht ist es dann auch schön, also so Beispiele zu sehen, wie ein gutes Coming-out auch noch funktionieren kann, ne? Und dann ist es eigentlich auch schön, sowas auch zu thematisieren. Das ist halt immer...
Oder man fühlt sich dann eben nicht abgeholt, so, ne? Weil es halt zu leicht dargestellt wird,
ja,
dass man ja irgendwie nicht...
Obwohl wir halt auch Tragik eigentlich auch genug gesehen haben.
Ja, gibt es einen Bechdel-Test für
so queer
Content? Das habe ich mir vorher noch gedacht. Das wäre richtig gut zu wissen. Niemand stirbt. Man unterhält sich. Das ist coming out.
Was wäre dein Bechdel-Test? Sie unterhalten sich über was anderes als queer sein. Sie sterben nicht am Ende der Folge.
Und es geht nicht ums coming out oder so. Also.
Drei Punkte. Okay, gut, wir haben erst drei Punkte. Wir haben erst niemand stirbt. Warte, was waren die anderen beiden Punkte? Sie unterhalten sich über
was anderes
als das Coming Out.
Es ist Coming Out.
Sorry. Niemand stirbt? Achso, das habe ich schon recht.
Leute sterben wirklich oft, wenn sie zweimal nachschauen.
Ja, aber das queere Charaktere halt nicht Nebencharaktere sind, sondern Hauptcharaktere.
Stimmt, das schon eine Sache, ne?
Dass halt nicht immer so irgendeine straight Story halt im Mittelpunkt steht, und dann gibt's halt
noch so die Side-Joke.
Den einen schwulen Freund oder so, ne? Ja. Das ist ja so ganz klassisch auch.
Den queeren Sidekick,
ja.
Ja.
Der ganz eindimensional nur gay ist.
Ja.
Ja, auch so stereotypisch natürlich.
Ja. Das frage ich mich, sind wir da jetzt geprägt von so, wie wir aufgewachsen sind? Da ist immer noch so, dass es so die Nebencharaktere sind, so, aber es gibt ja auch schon krasse Beispiele, wo es eben ein Hauptcharakter ist, so, und wo es, also, ne, beim Hauptcharakter geht es ja dann schon gleich mal gar nicht, dass es nur ums Queersein geht, weil es einfach langweilig werden würde, so. Ich finde, es gibt schon immer mehr, dass wir wirklich so Hauptcharakter, Big Hauptcharakter-Energy haben.
Ich fand da auch Orange is the New Black. Also auch für diese Dekade einfach so revolutionär. Es gab auch so viele verschiedene Storylines. Und also gut, es gab schon eine Hauptstoryline, die war aber sogar queer. Und dann gab es noch so viele andere, die aber irgendwie auch gleichwertig waren. Wo einfach ganz verschiedene Sachen verhandelt wurden. Vielleicht ist das auch so die Lösung, dass man halt nicht sagt, es gibt nur eine Geschichte, sondern es gibt immer verschiedene.
Mhm.
Und die können auch verschiedene Menschen abholen. Und die sind auch nicht irgendwie immer nur weiß und nicht immer nur reich. Und
nicht immer nur cis, und es kann auch lesbisch sein.
Ja, absolut.
Aber vielleicht ist dann wieder so, dass nicht alle Serien, die jetzt produziert werden, irgendwann von so von den großen anonymen Massen abends im Fernseher geschaut, sondern halt ist manchmal so eine ganz private Schau-Experience, die man dann mit sich und seinem Laptop aushandelt. So.
Voll.
Und dann ist halt auch wieder, ne, da musst du es halt nicht mit deinen Ellies zusammen auf dem Sofa gucken. Mm. So, ja. Ne? Also vielleicht ist da halt auch durch quasi wie das anders konsumiert wird, ist da nochmal mehr Raum für da.
Ja. Ja. Klar, so ein Film Love, Simon, das dann irgendwie Coming Out so super easy dargestellt wird. Das war ja auch ein Kinofilm, der sich vielleicht auch mehr an, also ich habe den nicht gesehen, aber vielleicht mehr an so Familien auch gerichtet hat.
Ja, stimmt.
Und dann ist natürlich auch cool, wenn dann Eltern oder die ältere Generation das sieht, dass es ja auch super easy laufen kann, dass das nichts Dramatisches ist. Ja. Das holt dann vielleicht eher die ab als, was ihr meintet, ne? Die Kids, die strugglen.
Stimmt, das ist nochmal spannend so, ne? Auch dieses so die persönliche Experience mit meinem Laptop so. Das heißt ja irgendwie auch, dass man den Content gut aus dem Weg gehen kann, wenn man möchte so.
Ja.
Das sieht man ja schon, wenn man manchmal in nicht queerer Leute Netflix-Recommendations
sieht.
Ja,
stimmt.
Wo sind die ganzen...
Stimmt.
Wo sind die ganzen Filme?
Ja. Was die Leute so schauen, ey. Ich dachte mir noch so, ne, wo ich so über Sichtbarkeit und so nachgedacht habe, dachte ich mir irgendwann auch so, war es nicht auch auf eine Art... Also, ne, hochproblematisch natürlich und schlimm, aber auch nicht irgendwie sweet, dass es so close reading machen musste als queer Person, so dass man so super genau hinschauen müsste, um so, ne, sich zu denken, oh, die haben sich aber gerade zu lange in den Blick zugeworfen. Wahrscheinlich sind die queer so. Es wird niemals explored, es ist kein echtes Ding und so. Aber dieses so, dieses bisschen Geheime, eben, ich kann mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen und kann auf eine Art queeren Content schauen, der aber nicht so offensichtlich queer ist, dass meine Eltern es auch checken, aber das ist vielleicht auch nicht mehr relevant heutzutage, weil man nicht mehr mit den Eltern auf dem Sofa sitzt.
So. Ja, voll. Ich fand das eher mal richtig nervenaufreibend und krass nervig, dass man sich dann so auf Tumblr so eine Szene 300 Mal angeguckt hat, weil es die einzige Szene so war.
Ja, und dann immer den Laptop, der war so halb geschlossen,
oh Gott, wenn
die Mutti um die Ecke kam.
Ja.
Wie viel Zeit man in Filme und Serien investiert hat, nur um zu gucken, ob eventuell ein Pärchen dabei ist oder noch nicht mal Pärchen.
Ja.
Und so viel schlechte Serien deswegen geguckt.
Oh ja, ich erinnere an Lost Girl.
Niemand kennt es,
außer ich auch sehen musste.
Von Anfang bis Ende sogar.
Boah, es war painful.
Haben wir das zusammen geguckt?
Da kannte ich den noch gar nicht.
Das stimmt.
Ich habe auch auf jeden Fall die zweite Generation Skins geguckt.
Oh ja, wollte ich auch schon sagen.
Für den
das war schon wild. Lucy oder so? Lucy und Dings? Ja.
Ne. Achso.
Ja, die waren sweet, ne? Das war schon, ich fand es schon gut gemacht eigentlich, ne? Waren die am Ende zusammen?
Von der Blonde und der Rote eigentlich?
Genau. Ja.
Aber auch das, weil Alert am Ende stirbt eine, ne? Also,
nee.
Ja, doch.
Aber die Krebs hat später so. Also
auch letztendlich Krebs,
ja. Aber unnötige Storyline, warum?
Ich meine, ich stimmt eigentlich. Man versteht immer jemand, dass die siebte Staffel unnötig war.
Ja,
ich habe sie einfach gelöscht aus meinem Gehirn, sie hat nicht existiert.
Ja. Stimmt, das war schon wert, dass sie dann gestorben ist, ne?
Ja.
Auch, dass sie nicht zusammen
das war
ein
richtiger Heartbreak,
ja.
Es gab eine britische Version von The L-Word.
Oh ja,
Lipservice.
Yikes.
Auch da.
Das ist auch immer.
Stimmt, die Hauptperson.
Die Hauptperson.
Ja, es gibt zwei.
Bei L-Word stimmt auch eine Hauptperson.
Ja,
genau. Zwei!
Oh ja. Stimmt, ja.
Ihr dürft nicht sagen. Ich hab's noch nicht gesehen. Geil, das führt mich ganz gut zu, sollte ich diesen Podcast leiten, wenn ich die Award noch nicht gesehen habe. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Das Dankeschön.
War sehr nice. Wir werden wahrscheinlich alles, was wir hier heute aufgegriffen haben, nochmal vertiefen.
Ja.
Und wir freuen uns drauf.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Oder hat jemand noch einen hotten Take, den wir nochmal reinschneiden sollen? Oder hat jemand
scheiße gesagt? Ich wollte vorhin sagen, ich habe einen hotten Take.
Oh nein. Du hast mich wieder einmal übergangen, dass ich noch nicht sagen durfte, was 2019 mein Highlight war.
Was geht?
Ich wollte einmal nochmal Killing Eve reinbringen.
Ah ja, sag mal dann. Ey, Julia, was war eigentlich dein Highlight?
Zum zweiten Mal werde ich reingeschnitten. Mein Highlight war auf jeden Fall Killing Eve. Also.
Ja, voll.
Und das musst du jetzt noch sagen.
Das musst du noch sagen, weil.
Das ist sehr wichtig.
Also auch da, es gibt einfach einen Charakter, der offen bi ist, der Sex mit verschiedenen Menschen hat, das auch gezeigt wird. Es sind zwei sehr hotte Charaktere, die
so ein weirdes, forever.
Also so eine Obsession, Obsession. Und ich glaube, also die Diskussion, so, ob es Queerbaiting ist oder nicht, ich habe mich damit viel beschäftigt. Ich finde nein, weil es einfach so eine andere Geschichte erzählt, so ein bisschen. Es würde einfach nicht passen, wenn die beiden zusammenkommen würden. Es würde einfach nicht funktionieren. So, so ist einfach aufgebaut. Und ich finde es auch spannend, also sowas zu zeigen, immer so Obsessionen und auch irgendwie Interesse und auch irgendwie so sexuelles Interesse, was aber dann nicht dazu unbedingt führen muss, dass da Leute auch zusammenkommen. So.
Ja, große das ist Thema. Auch einfach nicht Queerbaiting, weil halt die eine Hauptperson offen queer ist.
Ja,
also dann
ja nein, also. Aber wenn, also, ne, Queerbaiting ist ja auch in so eine, wenn eben. Aber wenn sie Sex hat, ne? Ich hatte sie ja nicht gesehen, so. Solange sie Sex hat. Nee, ich meine, Queerbaiting ist ja oft dieses so, okay, jemand ist queer, aber wird was zwischen ihnen laufen? Nein, weil dann hätten wir ja hier den Dirty Homosex irgendwie. Auf
nee, das ist doch nicht.
Weil sie hat ja Dirty Homosex mit anderen Menschen.
Ja. Nee, dann ist es genehmigt. Solange wir Dirty Homosex.
Queerbaiting Polizei sagt, ja. Queerbaiting hat auch andere, also eine Vergangenheit.
Oh,
ja, Einhold.
Gasp.
Ja.